Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer gewaltigen Biografie über einen ebenso gewaltigen der Literatur, Günter Grass. Vor 8 Jahren ist der Nobelpreisträger gestorben. Schon zu Lebzeiten gab es etliche biografische Darstellungen, aber jetzt nimmt Harro Zimmermann wirklich das gesamte Leben und Werk in den Blick auf annähernd 1000 Seiten. Wir wollen uns mit Harro Zimmermann darüber unterhalten, der Publizist, Wissenschaftler, Autor vieler Schriften und auch langjähriger, einflussreicher Rundfunkkollege ist unser Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Es gibt vermutlich kein deutsches Buchregal, in dem nicht wenigstens ein Werk von ihm steht, Günter Grass. Seine Blechtrommel, die brachte die deutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Weltbühne und dort blieb er selbst zeitlebens als Autor weiterer großer Romane, als Lyriker, als Essayist, politischer Kopf und öffentliche Person, engagiert, profiliert und stets umstritten in allen möglichen Diskursen. Günter Grass wurde ja zu einem Thomasmann der Bundesrepublik und wie dieser genoss er neben Dutzenden von Preisen den Literaturnobelpreis als höchste, ja, längst fällige Auszeichnung. 1999 war das, 16 Jahre später ist er gestorben mit 87 Jahren. Und jetzt gibt es zu diesem Riesen eine entsprechend gigantische Biografie, geschrieben von Harro Zimmermann. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie sitzen für uns in einem Studio von Radio Bremen. Herr Zimmermann, ja. Viele Jahre war das Ihr Heimatsender. Sie waren einer der produktivsten Literaturredakteure unserer Zunft. Alle in der Branche kennen noch Ihren Namen. Und unter kaum zu überblickenden Publikationen gibt es auch eine ganze Reihe schon zu Grass. Sie kannten ihn natürlich auch persönlich. War das also schon ein längerer Plan, so jetzt eine Gesamtschau vorzulegen, den ganzen Grass zu zeigen?
Ja, das ist eine ganz hübsche Geschichte. Ich habe Grass kennengelernt 1988 in Telgte. Und Grass-Leserinnen und Leser, die wissen natürlich, Telgte, das hat was auf sich. Telgte, das ist eine der wunderschönen Erzählungen von Günter Grass, das Treffen in Telgte. Und dort haben wir auf einem Kulturforum miteinander diskutiert. Da gab es eine Art Werkstattgespräch, so im Sinne der Gruppe 47 Grass, und Autoren reden über entstehende Bücher. Und da waren zwei Kritiker eingeladen, Franz Josef Görz damals von der FAZ und ich. Und wir haben diskutiert und da ging es zum ersten Mal um Barockrezeption, um Literatur und Geschichte und Politik. Und auf dieser Basis, wenn man so will, sind dann später die großen ARD-Lesungen entstanden. Wir haben ja hier von Radio Bremen aus etliche der großen Romane mit ihm eingelesen und so beigetragen zur Schatzbildung in der ARD.
Von einer Gesprächsreihe über 14 Stunden habe ich gelesen, die Sie mit Grass gemacht haben. Wie nah sind Sie ihm denn gekommen, Herr Zimmermann? Wie ist der Großschriftsteller Ihnen begegnet?
Also er gilt ja bei vielen, die ihn nicht kennen, als besonders bärbeißig, als eher ablehnend oder starrsinnig, eigensinnig. Das konnte er sein. Er hat eine öffentliche Rolle gespielt. Das hat er auch gewusst. Die hat er auch reflektiert. Die stand auch in einem bestimmten Verhältnis zu seinem Werk. Aber auf der persönlichen Seite war er ganz anders, ein unglaublich liebenswürdiger Mensch, der wirklich zuhören konnte. Der hat auch wirklich die Klappe gehalten, wenn man mit ihm geredet hat und hat zugehört. Und so haben wir, Sie sagten es, viele, viele Stunden miteinander Werkstattgespräche geführt, in denen es darum ging, über seine Rezeption zu reden. Also der Schriftsteller redet noch einmal über das, was andere über ihn geschrieben und gesagt haben. Und das war sehr, sehr anregend und überraschend im Hinblick auf seine öffentliche Rolle.
Nun gibt es natürlich unendlich viel Literatur zu Günter Grass. Ne? Ja. Werkdarstellung, die wissenschaftlichen Arbeiten sind kaum zu überblicken. Auch biografisch ist schon viel publiziert. Was für eine Biografie wollten Sie, Herr Zimmermann, schreiben?
Es war natürlich einiges zu machen. Also das Werk von Grass wird ja international untersucht. Es gibt kaum ein Land, das muss man mal sagen, wo nicht Germanisten sitzen, die sich mit Grass beschäftigen. Das ist auch in China, in Korea der Fall. Das ist in Polen der Fall, natürlich in Amerika, in Europa, überall. Und da war einiges aufzuarbeiten. Es entstehen ja immer wieder neue Studien. Man kann insgesamt sagen, das Grassche Werk ist das Eldorado der Spezialforscher geworden. Es gibt unendlich viele Motivanalysen, sehr kluge Arbeiten. Aber ich finde, dass sie sich ein bisschen im Werk selber verlieren, dass sie was Autistisches kriegen. Sie spiegeln sozusagen immer sich selber in diesem Werk. Daneben gibt es einige biografische Ansätze, die aber allesamt so intelligent sie sind, allesamt nicht fertig sind in dem Sinne, dass sie auf den neuesten Stand gebracht worden wären und vor allem nicht in dem Sinne, dass dieser riesige Nachlass, der in der Akademie der Künste in Berlin ruht oder auch nicht ruht, weil er ja in Bewegung gekommen ist, dieser Nachlass musste auf jeden Fall aufgearbeitet werden, jedenfalls unter bestimmten systematischen Gesichtspunkten. Und noch ein drittes, es war interessant für mich, mit Zeitgenossen zu sprechen über Grass, und zwar mit einer gezielten Auswahl von Zeitgenossen, Kritikern, Politikern, Wissenschaftlern, Leute, die ihn kannten, nicht unbedingt diejenigen, die ihn unbedingt mochten, aber solche Menschen, die was von ihm verstanden und einiges gelesen hatten. Und das habe ich auch noch gemacht als dritten Aspekt, um das Bild dann auch wirklich etwas vollständiger zu bekommen als vorher.
Günter Grass ist ja nun wirklich einzigartig in der vielleicht sogar der gesamten deutschen Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, wenn man die Bündelung an künstlerischem Talent bedenkt. Ne? Er war Lyriker, Erzähler der kurzen wie der großen Form, er war Maler, er war Grafiker, Bildhauer, dazu ein begnadeter Essayist, wird für meine Begriffe oft zu wenig beachtet, seine Aufsätze zu Kunst und Literatur.
Das ist so.
Und diese Gesamtartistik, Herr Zimmermann, und diese Kraft auch bei allem hat ja keiner seiner berühmten männlichen Zeitgenossen. Kein Böll, kein Walser, kein Jonsson, kein Max Frisch. So riesig die auch alle sind. Aber woher rührt eigentlich diese vollendete Muskulatur in allen Stilen?
Zunächst mal ist es erstaunlich. Zunächst mal ist es erstaunlich, es ist ein Faszinosum. Der gute junge Mann ist ja mit 17 zwangsrekrutiert worden zur Waffen-SS.
Darauf kommen wir später noch.
Ja, ja. Ist dann sozusagen verstoßen worden, nach Westen getrieben worden, in irgendeine Fremde, die ihm zunächst gar nichts bedeutet hat. Und er hat aus diesem ursprünglichen Wunsch, den er schon zu seiner Danziger Jugendzeit hatte, Künstler zu werden. Das wusste er. Unter Einfluss seiner Mutter ist ihm das Schöngeistige, das Flirrende, das Flatternde, das Künstlerische, das Zeichnen, das Malen. Und er hat auch schon früh einen kleinen Jugendroman geschrieben. Also er wollte sich ausdrücken, er wollte hineinwirken in die Welt. Das war ihm sozusagen mitgegeben. Dann kommt eine Phase der Ausbildung, wo er sich als Steinbildhauer ausbilden lässt, dann Grafik studiert und so weiter. Diese Lust an der Gestaltung, an der Formung, an der Formgebung und Inspiration von Materiellem, von Stoffen, führte irgendwann, das lässt sich ganz gut rekonstruieren, auch zur Wortarbeit. Also die Bildarbeit war ursprünglich, und aus dieser Bildarbeit, aus der Verfremdung von Wirklichem, von der Faszination des Realen als Gestaltetem, ist irgendwie, das kann man natürlich nie sozusagen innerlich rekonstruieren, ist irgendwie dieser Sprachprozess geworden. Das lässt sich ganz gut auch an seiner eigenen Reflexivität nachzeichnen. Er war ja auch ein großer Theoretiker seiner Arbeit selber. Das muss man auch mal sagen. Es gibt viele ästhetische Schriften von ihm. Da bildet sich eine enorme Kraft. Und dann kam natürlich diese ungeheure persönliche Vitalität dazu. Er hat ja immer gesagt, ich bin als Halbkaschube doppelt genäht, in zwei Kulturen oder in einer mehrfach gebrochenen Kultur aufgewachsen. Diese Spannung, die da entstanden sind, die habe ich sozusagen in mir weitergetragen, weil ich nie angepasst war. Ich bin ja als Fremder in eine Fremde gekommen, die mich enorm herausgefordert hat, und der musste ich gerecht werden, weil mein Ich sich da durchsetzen wollte.
Sie hören die Leser im Deutschlandfunk Kultur, und wir sind mit Harro Zimmermann zusammen, der eine neue Biografie über das gesamte Leben und Werk von Günter Grass vorgelegt hat. Betrachten wir jetzt, Herr Zimmermann, die Literatur, die großen Romane, wenn man auch sozusagen das jetzt in unserer Zeit natürlich überhaupt nicht im Ansatz fassen kann. Angefangen hat es natürlich mit der Blechtrommel, das Skandalbuch, ein Eisbrecher, der ihn über Nacht berühmt gemacht hat und berüchtigt, dann gleich nachgelegt, Katz und Maus, dann die Hundejahre, das war die Danziger Trilogie, wie man sie nennt. Und der Ruhm wurde ja sofort international. Die Blechtrommel, schreiben Sie in Ihrem Buch, hätte sich in den USA sogar mehr verkauft als in Deutschland, wusste ich nicht.
Ja, das ist ungeheuer, was da entstanden ist und was da in die Welt gekommen ist. Es war, schreibe ich in dem Buch, eine Art literarischer Vulkanausbruch. Wenn man bedenkt, dass dieses Buch sofort in ganz Europa und in Amerika und dann in der ganzen Welt über 40 Sprachen später dann noch mehr verbreitet worden ist, dann muss man sich wirklich fragen, woran liegt das eigentlich? Da ist in der Welt erfahren worden, natürlich diese brillante Sprache, diese unglaubliche Explosivität des Schreibens, diese Neufindung von Wörtern und Worten, diese Konstellation eines Zwerges, der in der Welt zurechtzukommen versucht und ganz absonderliche Beziehungen entwickelt zu sich selber, den man nicht durchschauen kann, ja, der auf der einen Seite klug ist, auf der anderen Seite völlig naiv ist. Das war ein Werk der aufgeklärten Moderne, das da in die Wirklichkeit getreten ist. Und das hat man gemerkt und gelesen, auch in den Übersetzungen. Da wurde ein Deutschland vorgeführt, das auf ein neues Verhältnis von sich selber oder zu sich selber aus war. Nicht? Da reflektierte ein deutscher Schriftsteller über seine persönliche Schuldgeschichte und über die Schuldgeschichte der Deutschen und das vor einem Publikum von weltweiten Dimensionen. Das war in der Tat neu und völlig innervierend.
Die Begeisterung in Deutschland hat so gut so 5, 6, 7 Jahre angehalten. Also mit Katz und Maus und der Danzig und den Hundejahren noch. Also die Reaktionen waren hier auch immer euphorisch. Interessant ist aber doch, dass so gegen Ende der 60er Jahre mit jedem Buch die deutsche Literaturkritik immer kritischer wurde. Ne? Örtlich betäubt, der Butt, die Rettin. Alles Riesenpublikumsrenner, der neue Grass. Immer von null auf Platz 1 in den Bestsellerlisten, aber die Kritik immer schärfer, bis hin ja zum legendären Verriss im Wortsinn auf dem Titelbild des Spiegel. Marcel Reich-Ranicki reißt den Roman Das weite Feld in Fetzen. Wie erklären Sie das, Herr Zimmermann? Hat es damit zu tun, dass man den literarischen Krass immer mehr mit dem politischen Krass identifiziert hat?
Ja, das ist ein großes Problem natürlich. Er hat ja des Öfteren gesagt, mein Ansatz in der Literatur und in der Politik gehen auf die gleichen Wurzeln zurück. Also das war das Interesse, auf der einen Seite als politischer Intellektueller zu wirken im Sinne der liberalen Ideen, Freiheitlichkeit und so weiter. Eine Entdeutschung sozusagen der deutschen Verhältnisse. Darum ging es Grass ja immer. Und auf der anderen Seite wollte er in seiner Literatur Gegengeschichten schreiben. So hat er das selber genannt. In seiner Literatur geht es ja ständig um Geschichtliches, um den Rückgang auf Traditionsschichten des Deutschen, des Deutschtums. Er hat Mythen, Märchen, Sagen aufgearbeitet. Er hat vom Faszinosum des Romantischen gesprochen, war aber zugleich ein Aufklärer. Also dieses unglaubliche Gemisch, dieser Spannungsprozess in seinem Schreiben war natürlich von einer energetischen Bedeutung. Das haben viele gar nicht verstanden. Und natürlich ging ihnen dieser übermäßige Erfolg auf die Nerven. Es war ja sehr viel Neid auch im Spiel unter den Kollegen und so jemand wie Enzensberger oder Walser, die hatten natürlich Probleme mit einem Intellektuellen, der wunderbar schreibt. Konnte. Ja, woher hatte der das bloß? Der hatte überhaupt nicht studiert, der hatte nicht mal mittlere Reife und der war so erfolgreich, dass er weltweit abstrahlte. Das ist ein Problem. Dazu kam natürlich seine pragmatische politische Situation gegenüber der SPD. Kaum jemand von den Intellektuellen war ja so orientiert am politischen Pragmatismus der Willy Brandts, der Wehners und der Schmitz und mit denen er allen umging. Er hat ja da sehr enge Beziehungen gehabt zur SPD. Er wollte sie verändern. Er wollte sie von innen heraus umgraben, sozusagen.
Herr Zimmermann, wenn ich Ihnen ins Wort falle, aber uns läuft leider die Zeit davon und wir müssen das noch ansprechen, was Sie selbst schon erwähnt haben. Die Wogen der Entrüstung brachen 2006 über ihm wirklich förmlich zusammen, als er gestand in einem großen FAZ-Interview bei der Waffen-SS gewesen zu sein. Als 17-Jähriger eingezogen. Niemand hat eben Kriegsverbrechen zur Last gelegt, aber dass er der schärfste Abrechner mit der NS-Vergangenheit ist, über 60 Jahre lang geheimhielt. Das war der Skandal, der Affront. Später kam noch ein sehr kritisches Gedicht über Israel hinzu. Herr Zimmermann, Sie beleuchten das sehr akribisch, auch die Pressereaktionen, die immens waren, auch weltweit. Hat ihm das am Ende doch sehr geschadet, weil er sich doch auch vertan hat und unnötig angreifbar gemacht.
Ja, sicher, das hat ihm wohl historisch gesehen geschadet und rezeptionsgeschichtlich geschadet. Vor allem hat ihn das sehr belastet. Das kann man aus dem Briefwechsel erschließen mit den Freunden, die ihn vielfach haben trösten müssen. Und er hat auch darum gebeten, Wolfgang Thierse hat mir das erzählt, in Schreiben an seine Freunde, sie möchten doch bitte in der Öffentlichkeit etwas dazu sagen, etwas nicht Entschuldigendes, aber etwas vielleicht Erklärendes. Das ist ein schwieriges Problem. Warum hat jemand Angst, so etwas zuzugestehen? Wobei man immer noch mal sagen muss, diese Waffen-SS-Geschichte war eine Zwangsrekrutierung und man kann ihm glauben, wenn er schreibt, er habe keinen einzigen Schuss abgegeben. Ich habe das rekonstruiert und es zeigt sich, dass seine Division, Waffen-SS-Division, ständig auf dem Rückzug war, zerschossen wurde, zweimal eingekesselt und so weiter. Also das stimmt alles. Die Frage, warum hat er das nicht eher zugegeben? Das ist die große Frage, die kann ich auch nicht ohne weiteres aufklären. Da war eine Angst im Spiel, natürlich. Wenn er das Anfang der 60er Jahre gesagt hätte im Umkreis von Willy Brandt, denken wir mal danach, was wäre da passiert? Wäre ein Gras entstanden oder etwas völlig anderes?
Kürzlich ist Martin Walser gestorben, Herr Zimmermann, mit 96 Jahren, der letzte dieser großen Alten, die ab den späten 50er Jahren die Literatur der Westdeutschen Republik geprägt haben. Auch Walser hat man jetzt in den Nachrufen, auch den kritischen Intellektuellen, ja, da hat man das sehr betont, bei Heinrich Böll war das eher ähnlich. Es war ja wirklich eine besondere Generation. Was würden Sie sagen? Fehlen eigentlich uns heute solche entschiedenen politischen Köpfe in unseren aktuellen Diskurs? Ich meine, was hätte ein Günter Grass wohl jetzt zu den Flüchtlingen, zur Klimakrise und natürlich ja zum russischen Überfall auf die Ukraine gesagt?
Sie können sich denken, dass ich das mit Ja beantworte. Uns fehlte so jemand wirklich, der mit einem Nimbus in der Öffentlichkeit wirkt, der noch etwas zusammenführen kann, vielleicht noch Reste von Konsensualität in dieser Republik, die so furchtbar fragmentiert, so krisenbelastet ist. Also Grass würde sicherlich auf der Seite der Ukraine sein und möglicherweise auch für Waffenlieferungen. Aber er würde diesen furchtbaren innerlichen, quälerischen Prozess austragen und sagen, wie können wir Deutsche das eigentlich tun? Denkt mal an eure Schuld- und Gewaltgeschichte. Denkt an die Geschichte, an die Tradition eurer Friedfertigkeit. Und ihr müsst unbedingt mehr tun in der öffentlichen, in der politischen, internationalen Ebene, um diesem Krieg endlich Einhalt zu gebieten. Er würde mit Sicherheit dem Sozialdemokraten Olaf Scholz ins Gebet nehmen und sagen, Scholz, du musst als Sozialdemokrat im Sinne dieser Friedfertigkeit agieren. Ihr müsst viel mehr tun. Es kann nicht hingenommen werden, dass so etwas in Europa passiert und wir ballern mit unseren Waffen da noch hinein. Das würde er sicher so ähnlich sagen.
Günter Grass, die Biografie von Harold Zimmermann, jetzt im Osburg Verlag erschienen mit 950 Seiten für 49 Euro. Herr Zimmermann, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Glückwunsch zu diesem Buch. Alles Gute Ihnen.
Bedanke mich sehr.
Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt einen literarischen Ausflug nach Irland machen, zu Nicole Flattery. Mit einem Erzählungsband feierte sie vor 4 Jahren ihren Durchbruch, aber bei uns hat sich das Buch herumgesprochen. Jetzt gibt es ihren ersten Roman, auch auf Deutsch. Nichts Besonderes, heißt er bescheiden, mit einer Heldin im Zentrum, die in der berühmten Factory von Andy Warhol als Stenotypistin arbeitet. Spannend, fand unsere Lesart-Kollegin Lara Sielmann und ist zu Nicole Flattery gefahren nach Galway, wo die Autorin lebt. Wetter war typisch.
An einem verregneten Nachmittag treffe ich Nicole Flattery in Charlie Burns Bookshop in Galway. Einiges ist hier los in den Räumen voller Tische und Regale mit Büchern. Wir setzen uns eine kleine Ecke, dann steht Nicole Flattery nochmal auf. Hinter mir im Regal hat sie eine Andy Warhol-Biografie entdeckt. Sein Transkriptroman A Novel liegt ihrem Debütroman nichts Besonderes zugrunde.
Bevor ich mit diesem Buch anfing, habe ich A Novel gelesen, in dem Warhol seine berühmten Freunde mit einem Aufnahmegerät geradezu verfolgt und aufnimmt. Eigentlich sollte das Experiment nur 24 Stunden gehen. Daraus wurden dann mehrere Sessions.
Angelehnt wiederum an James Joyce Ulysses stellt Warhol in einer scheinbar ungefilterten Dialogform seine Freundinnen aus, die an den Partys, dem Drogenkonsum und der eigenen Berühmtheit teilweise zerbrechen. Doch um diese Exzesse geht es bei Nicole Flattery nicht, sondern um May, die die Tonbänder für A Novel von Warhol abtippt. Sie ist ein fiktiver Charakter, angelehnt an die realen Stenotypistinnen, die bei Warhols Buch mitgearbeitet haben und die der Künstler nicht weiter benennt. Mays Leben ist im Vergleich zu Warhol und seiner Kunstklique unglamourös. Sie lebt bei ihrer alleinerziehenden, alkoholabhängigen Mutter, die als Kellnerin arbeitet. Als May anfängt, für Warhol zu arbeiten, schmeißt sie kurz darauf die Schule, meldet sich bei ihrer besten Freundin nicht mehr und erzählt ihrer Mutter von all dem nichts.
Für mich liegt die Substanz von Literatur im Alltäglichen. Ich selbst bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo nicht viel passiert ist, außer eben alltägliches Leben. Und diese Art von Langsamkeit, die Leben der Menschen dort, kann Literatur sehr gut transportieren.
Something books can do really, really well.
In Montagen lernen wir May als junges Mädchen in den 1960er Jahren kennen und folgen ihr bis ins Jahr 2010, als sie Ende 50 ist. Von Glamour ist in ihrem Leben immer noch keine Spur. Sie lebt alleine, hat weder PartnerInnen noch Kinder und kümmert sich um ihre mittlerweile abstinente Mutter, die in einer Pflegeeinrichtung lebt.
Ich wusste von Anfang an, dass ich gerne ein ganzes Leben erzählen möchte und dass ich sie als ältere Person zeigen will, mit Einblicken in verschiedene Abschnitte ihres Lebens. Sie ist keine bittere Person, sie ist eher nachdenklich und so erlebt man sie auch schon am Anfang des Buches.
Bereits in ihrem Erzählband »Zeig Ihnen, wie man Spaß hat« geht Nicole Flattery dem alltäglichen Leben von Frauen nach.
Was
meine Frauenfiguren eint, ist, dass sie alle etwas unterschätzt sind. Sie haben keine Qualitäten, die bewundert werden. Sie sind nicht besonders klug oder attraktiv. Aber sie sind eigensinnig, haben ihre ganz eigenen Superkräfte, mit denen sie durchs Leben gehen.
Flattery beherrscht diese Figuren nur zu gut, rückt den Menschen mit ihren Wünschen, Sehnsüchten, aber auch die Leben, wie sie eben laufen, in den Mittelpunkt. Orte spielen dabei eine untergeordnete Rolle, vielmehr Räume, in denen die Figuren kammerspielartig aufeinandertreffen. Schon früh kam Nicole Flattery mit Literatur in Berührung. Ihr Vater war Englischlehrer, zu Hause wurde viel gelesen. Nach der Schule ging sie nach Dublin, studierte dort am renommierten Trinity College unter anderem kreatives Schreiben.
In Dublin leben viele tolle AutorInnen, mit denen ich mich austauschen kann. Und Irland ist auch ein gutes Land für Kunst und Kultur. Wir bekommen finanzielle Unterstützung vom Staat. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus.
Aktuell schreibt Nicole Flattery an ihrem zweiten Roman, der in einem Hotel irgendwo auf dem irischen Land spielt. Wieder steht eine Frau im Mittelpunkt, eine, die es allerdings gesellschaftlich zu etwas gebracht hat. Ob sie deshalb auch zufriedener ist als ihre bisherigen Protagonistinnen, ist zu bezweifeln.
Über Nicole Flattery aus Irland, ihr Roman Nichts Besonderes, ist jetzt in Übersetzung im Hansa Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem Ausflug jetzt in die Welt voller Unter- oder Lehrerregale, in die Sphäre moderner Versorgung der internationalen Lieferketten. Und davon erzählt die Schweizer Wirtschaftshistorikerin Monika Dommann in ihrem neuen Buch Materialfluss. Eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands. Gelesen hat es Hans von Trotha, unser Kritiker und Kollege, er ist im Studio. Ich grüße dich.
Hallo, guten Morgen.
Hans, du bist hier in der Lesart, unser Mops des Monats Beauftragter, die lustigen Titel. Großer Gartenexperte, Kenner vor allem der angelsächsischen Literatur, selbst Romanautoren. Bei diesem Buch habe ich mich instinktiv gefragt, nanu, kann denn ein Literaturfex wie dich so ein Buch über Logistik packen? Anscheinend schon.
Ja, Ich bin ja auch Beobachter der historischen und kulturhistorischen Erzählungen, und zwar sowohl der tiefen Bohrungen, wie unsere Gegenwart funktioniert, als auch der Vergangenheit, der Herleitung, woher sie kommt. Und das ist ein Buch, das beides tut. Und zwar tatsächlich eine Grundlage erforscht, nämlich wie die ganzen Versorgungssysteme, auf der unsere ganze Kultur und unser ganzer Alltag beruht, wie die funktionieren. Und tatsächlich habe ich erst auch einen kleinen Bogen um das Buch gemacht, weil ich dachte, das klingt aber trocken. Dann gedacht, nein, eigentlich ist das wirklich das Thema. Es sind die Kreisläufe, es ist der Verkehr, es ist der Strom, es ist die Information, es ist die Kommunikation. Das muss ständig fließen im Kreis. Und das kommt ja nicht von irgendwo, sondern das wird irgendwo organisiert und gesteuert. Und das ist sehr spannend.
Ich meine, das Buch ist ja insofern auch top aktuell, als wir als Supermarktkunden neuerdings tatsächlich vor leeren Regalen stehen, die vorher immer selbstverständlich voll waren. War diese Entwicklung auch ein Anlass für Monika Dommermann, sich diese Logistik mal grundsätzlich anzuschauen?
Ja, es war tatsächlich ein erzählerischer Anlass. Sie nennt es selbst einen epistemischen Trick, weil Kreisläufe für Wissenschaftler dann interessant sind, wenn sie stehen bleiben. Normalerweise muss man
Das ist der Stillstand.
Normalerweise muss man das fiktional sich ausdenken. Was wäre eigentlich, wenn der Kreislauf stillstünde? Und wir hatten das, und zwar gleich mehrfach. Wir hatten die Pandemie, dann einen Kriegsausbruch, der ja wieder zu einer zu Versorgungsengpässen geführt hat. Und dann gab es dieses einmalige Ereignis, mit dem sie ihre Erzählung auch anfängt. Das war dieses Containerschiff, das im Suezkanal querstand.
Genau, richtig.
Und
ja.
Das war so. Das ist ja ein Bild dafür. Ja. Das ist sozusagen ein Emblem für diesen Stillstand. Das passiert ja alles.
War so eine Arterie abgeklemmt.
Ja, ne, oder so ein Stromkreislauf, ne? Wo der Schalter auf Stopp gestellt wird und sie haben ihn nicht mehr angekriegt. Und diese Beobachtungen zusammen haben ja tatsächlich zu leeren Regalen, zu Stillständen geführt. Und diese Stillstände analysiert sie, um uns die Kreisläufe zu erklären.
Und wie baut sie denn nun ihre Geschichte der Logistik auf?
Ja, das ist schwierig, weil es ja ein Kreislauf ist. Und die Geschichte eines Kreislaufs zu erzählen ist immer schwierig. Entsprechend hat sie auch ein Buch geschrieben, von dem sie eingangs sagt, man kann es in beliebige Reihenfolge lesen. Und das ist auch so. Sie steigt immer wieder an einzelnen Themen ein in diese Kreisläufe und bohrt da quasi in die Tiefe und stellt auch Verbindungen untereinander her. Das Spannendste fand ich eigentlich, das erste, also nach der Einleitung, erste Kapitel, da ging es um Lagerhäuser. Das Innenleben, wie die Lagerhäuser überhaupt entstehen, was in denen passiert, das sind ja diese riesigen Hallen, die so auf dem Land stehen, die gibt es aber schon seit dem 19. Jahrhundert in unterschiedlichsten architektonischen Formen auch. Und deren Entstehung, deren Entwicklung, was da drin passiert, was passiert, wenn es nicht mehr passiert, das ist wirklich sehr spannend. Das tut sie auch mit anderen Themen, zum Beispiel ganz wichtig, die Erfindung der Europalette. Ohne die Europalette wäre einfach die Verbindung der verschiedenen Märkte nicht möglich. Die Just-in-Time-Policy ist am Ende, also dass man Produkte immer, also dass man die Lagerhaltung möglichst reduziert und deswegen immer Just-in-Time produziert. Das wiederum führt beim Stillstand zu besonderen Katastrophen, weil dann gar nichts mehr da ist. Und das führt am Ende auch zu Überlegungen, ob diese ganze Entwicklung, die sehr folgerichtig, wie sehr viele Kreisläufe wirkt, ob die nicht in eine falsche Richtung gegangen ist und in Zukunft nicht eine andere Art der Versorgung notwendig wird.
Ist genau das Stichwort, das du mir lieferst, Hans. Was für einen Ton findet Monika Dommermann denn für ihre Darstellung? Hat sie eine Haltung? Man könnte ja durchaus sozusagen eine Kritik der kapitalistischen Marktmechanismen einflechten hier an dieser Mentalität. Immer muss alles da sein und wir müssen uns da vielleicht auch auf was einstellen, werden sozusagen Neoliberale immer sagen, es muss alles weiter gehen, Fortschritt.
Zunächst mal ist sie Historikerin und beschreibt. Sie beschreibt und sammelt und dafür können wir ihr sehr dankbar sein, weil sie wirklich sehr solide, gründlich und sehr mit großem Können, historiografischem Können, die Sachen zusammenstellt. Aber sie hat natürlich auch eine Haltung. Sie verfolgt sehr wohl, was das tut mit den Leuten, die da arbeiten, mit den Menschen, mit den Arbeitsbedingungen. Sie widmet das Buch am Ende den blinden Passagieren dieser Kreisläufe und deutet damit im Anhang ganz versteckt im Grunde genommen ein Thema an, was ganz groß mit vorne draufstehen müsste. Denn in genau diese gleichen Metaphoriken der Kreisläufe sind all die Menschenströme, da haben wir das Bild ja schon, eingegangen. Es sind Lager, es sind Ströme, die aufgehalten werden müssen. Das deutet sie nur an, aber sie entwickelt sehr wohl eine Haltung dazu und sie gibt uns ganz viel Material, um weiterzudenken und nachzudenken. Und vielleicht forscht sie auch selber weiter. Ich würde auch den zweiten Band lesen.
Materialfluss, eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands. Das Buch von Monika Dommann ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 288 Seiten für 28 Euro. Hans von Trotha hat es in den Band vorgestellt. Besten Dank. Seine Besprechung lesen Sie immer nach, wie immer nach, wenn Sie mögen, unter deutschlandfunkkultur.de. In dieser Woche wurde bekannt, dass der russische Schriftsteller Dmitri Glukhovsky zu 8 Jahren Straflager verurteilt wurde. In Abwesenheit, weil er Gottlob rechtzeitig aus Russland fliehen konnte, er war beschuldigt, sogenannte Falschinformationen über die Armee verbreitet zu haben. Das Urteil entspricht der jetzt gängigen Praxis in Russland, alle Kritik zu unterbinden. Dmitri Glukhovsky muss sich weiterhin schützen, lebt im Verborgenen, hat aber Deutschlandfunk Kultur gestern uns ein Interview gegeben. Hören wir einen Auszug, in dem der Autor über die gegenwärtige Lage und eine mögliche Zukunft des Krieges spricht.
Ich würde aber keine Hoffnungen haben, dass es ganz schnell zu Ende wird. Ich würde nicht damit zahlen, dass die Lage jetzt irgendwie plötzlich mirakulös gerettet wird. Sie müssen ein bisschen Geduld haben und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Ukraine weiter zu unterstützen, weil ohne diese Unterstützung wird dieser Krieg ein bisschen später, aber innerhalb dieser Jahrzehnten eine Katastrophe für ganz Europa bedeuten. Ich glaube, dass es sehr wichtig zu verstehen, dass Russland, so Wladimir Putins Russland, diesen Krieg unbedingt verlieren muss. Und ohne diese Niederlage kann Russland nichts verstehen, kann sich nicht transformieren. Ich glaube, dass das politische Regime, das derzeit in Russland besteht, nicht anders wie Faschismus beschrieben sein kann. Und dieser Faschismus muss unbedingt eine Niederlage sehen. Ja? Ein kleinster Sieg strategisch und langfristig wird es bedeuten, eine Verstärkung von diesem politischen Regime, Verewigung von Putins Verwaltung über Russland und langfristig, es wird für Europa ganz katastrophal sein.
Der russische Schriftsteller Dmitri Glukhovsky gestern im Deutschlandfunk Kultur. Das gesamte Interview hören Sie auf unserer Website.